Darf ich mal zusammenfassen beginnen? Ich glaube, wir kommen mit der Zeit noch da gut zurecht. Grundsätzlich wären eigentlich inhaltlich die Meetings vom Dezember ein Tag und anderthalb Tage im Januar abzudecken. Ich gehe mal rückwärts die wichtigen Dinge, die eigentlich noch offen sind. Ich fange mal an. Verabschiedet wurde in der Januarsitzung Drees 4 und Drees 5, also insbesondere Lagebericht etc. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr so furchtbar viel dazu sagen. Da ist das Rick ja auch schon mal drüber informiert worden. Das nächste Thema wäre das EU-Konsultationspaper IFRS für SMEs. Zuallererst mal, das ist eigentlich an alle gerichtet und ich würde auch, so endet auch das Protokoll, wenn es denn so herauskommt, dass alle Unternehmen, alle interessierten Personen möglichst eine Stellungnahme dazu abgeben. Die EU möchte halt eben Input haben zu diesem Thema und hat deswegen das Konsultationspapier rausgegeben. Will insbesondere die Frage stellen oder klären Fragen zum weiteren Vorgehen in Bezug auf das Thema IFRS für SME. Wenn Sie sich erinnern, der DSR oder das DSC hatte da auch eine Umfrage gemacht, sowohl bei Unternehmen wie auch dann bei Banken als die wahrscheinlich, bin mal vorsichtig, wesentlichsten User von den Abschlüssen. Es soll im Grunde jetzt vielleicht in etwas anderer Form nochmal wiederholt werden. Der Termin für das EU-Konsultationspapier ist zwar viel früher, aber wir gehen davon aus, dass die EU dann auch bei Beendigung der Arbeiten an der erneuten Umfrage, dass die EU dann immer noch daran sitzt, also den Input dann immer noch gut gebrauchen kann. Eine Frage sicher, die haben wir auch behandelt, aber noch nicht abschließend. Diese Befragung, wie auch ein früherer EU-Papier, war ja auf den Exposure Draft ausgerichtet, rein aus den damals bestehenden Vorlagen vom ISB. An dem Standard hat sich ja doch einiges geändert, aus der Sicht des DSR insgesamt ziemlich positiv. Das soll nochmal genau überarbeitet werden, wie auch die Probleme, die von den mittelständischen Unternehmen gesehen wurden, ob die damit je nachdem erledigt sind. Also ich sage nur noch mal zur Erinnerung einen wesentlichen Punkt. Das war Goodwill-Amortisation, dem ist der Board nachgekommen zum Beispiel. Der Board...
Entschuldigung, Herr Babbe, bis wann soll diese Studie abgeschlossen sein? Oder die neue Umfrage, die Überarbeitung?
Ich glaube, die sollte bis eher im dritten Quartal 2010, das heißt aber abgeschlossen sein. Also das würde ich jetzt auch nicht wie in Stein gemeißelt sehen. Ja, das muss natürlich vorher beginnen dann. Es ging hier ungefähr mit diesem Datum drum, wann kann das dann tatsächlich an die Kommission gegeben werden. Der DSR hat sich mal Gedanken gemacht, weil das ist die Frage, wie könnte der IFRS-SME-Standard sinnvoll angewendet werden. Sie wissen vielleicht, einige Länder wollen es übernehmen, zum Beispiel als UK-Gap sozusagen. Andere Länder sind zumindest stark dafür, dass ein Wahlrecht eingeräumt wird. Und der DSR hat sich mal Gedanken gemacht, das ist aber jetzt... keine endgültige Meinung in dem Sinne, sondern hat es mal entwickelt und sieht so als Modell so eine Art Matrix nach Größenklassen vor. Das ist von unten mal angefangen, dass die Mikrounternehmen praktisch nicht in den Anwendungsbereich der externen Rechnungslegung fallen sollten. Das heißt aber, die haben dann irgendwelche steuerlichen Anforderungen wahrscheinlich nachzukommen. Das nächste ist dann ein weitreichendes Unternehmenswahlrecht. dass sowohl für kleine börsennotierte Unternehmen, interessant, für kleine börsennotierte Unternehmen, wobei ich sagen darf, dass da auch Mindermeinung gab, als auch für die nicht börsenunternehmen, das heißt praktisch dann ab mittelgroß, eine Anwendung des IFRS für SMI praktisch als Exempting erlaubt. Entscheidend dabei bei dieser Haltung ist, dass es ein Unternehmenswahlrecht sein soll.
Zwischenfrage, geht es um den Jahres- oder den Konzernabschluss oder beides?
Eigentlich geht es um den Jahresabschluss, der Konzernabschluss oder andersrum gesagt, Full IFRS bleibt eigentlich nur für den Konzernabschluss für börsennotierte Unternehmen. Das heißt, für die anderen von Einzelabschluss soll auch ein Unternehmenswahlrecht bestehen, dass hier dieser Standard angewendet werden kann. Ja. Ist so ein Modell, wenn Sie sich erinnern, der Accoi hat mal vor, ich glaube, Herr Funk, helfen Sie mir, fünf Jahre, auch mal versucht, so ein Modell aufzustellen. Entscheidend ist dabei, dass es ein Unternehmenswahlrecht sein soll. Er war also nicht der Meinung, dass das jetzt ein Mitgliedstaatenwahlrecht sein soll. Ein Mitgliedstaat so, der andere Mitgliedstaat so. Diese Situation haben wir ja heute schon. In einigen Ländern kann ja IFRS als ein Einzelabschluss angewendet werden.
Papa, wenn ich da nochmal nachhaken darf, diese Exemption für kleine Börsennotierte, sollte sich das nicht auf den Konzernabschluss, sondern nur auf den Einzelabschluss beziehen? Ja.
Nee, Entschuldigung, Moment. Bevor ich was Falsches sage, nein, für beides. Das heißt, einzig die Konzernabschluss, das heißt, so habe ich es verstanden, die Konzernabschlüsse von großen börsennotierten Mutterunternehmen bleiben Full IFRS. So, und das Ganze natürlich damit Sinn macht dann, ich habe vorhin gesagt, Exempting, aber man kann das auch in Deutsch ausdrücken, befreiende Wirkung, ja, sodass dann nicht was doppelt gemacht werden soll, sonst hat das auch keinen Sinn. Hinsichtlich der EU-Richtlinien spricht sich der DSR auch für eine Überarbeitung aus, insbesondere auch Grundsatzthemen, wie Aussagen zur Fehlerkorrektur, so die Aktualisierung der Unternehmensbefragung habe ich Ihnen schon genannt. Ja, und dann nochmal die Bitte, insbesondere an die Unternehmen, auch dieses EU-Konsultationspapier sich anzusehen und wichtigen Input an die Kommission halt zu geben, wie man das sieht. Ja. Lachen einige? Lächeln?
Ja, nochmal eine vertiefende Frage. Also für den Mittelstand, sage ich mal, etwas ins Grobe, wäre also ein Unternehmenswahlrecht für den Jahresabschluss, den SMI-Standard anzuwenden. Mhm. Unternehmenswahlrecht hieße aber, das müsste in europaweit gelten, müsste also dann auch einen Endorsement-Prozess für diesen SMI-Standard geben? Fragezeichen. Und die andere Frage, die großen börsennotierten Unternehmen, wenden dann im Jahresabschluss weiter HGB an oder Full IFRS? Das wäre ein bisschen merkwürdig, wenn die Kleinen den SMI-Standard im Jahresabschluss anwenden und die Großen weiter HGB.
Nein, Unternehmenswahlrecht bedeutet immer, ich kann wählen zwischen IFRS und HGB. Das habe ich. Das ist mit dem Unternehmenswahlrecht so eigentlich eindeutig gesagt. Der andere Punkt ist jetzt die Frage, welcher IFRS-Standard? Der SMII oder Full IFRS? Und so wie ich das im vorläufigen Protokoll nochmal lese, lese ich es wirklich so, dass das, ja, doch auch der Einzelabschluss für Börsen, der Einzelabschluss großer Börsennotierte kann auch IFRS für SMIs angewendet werden, im Einzelabschluss.
Aber dann nur nochmal zur Klarstellung. Also im Klartext bedeutet das, eine große Kapitalgesellschaft stellt ihren Konzernabschluss zwingend nach Full IFRS auf und hätte dann
Börsen
das Wahlrecht, den Einzelabschluss nach SME zu machen.
Ja, theoretisch ja, Unternehmenswahlrecht.
Das Unternehmenswahlrecht.
Ja, das Unternehmenswahlrecht. Unternehmenswahlrecht, ja.
Und welches tiefere Rational steckt dahinter?
Ich glaube, das Rational war vorrangig, dass im Grunde wir ja sonst mit HGB im Einzelabschluss vergleichen. Und warum sollten wir im Einzelabschluss dann größere Anforderungen stellen als HGB? So erinnere ich mich zumindest. Full IFRS hat ja nun deutlich höhere Anforderungen.
Naja. Ja?
Und im Grunde wird der Vergleich doch gemacht, was habe ich für eine deutsche Gesetzgebung, sprich BILMOG, ein Einzelabschluss, und womit vergleiche ich das? Und dann müsste eigentlich der SMI auch reichen. Ob das jetzt für das Unternehmen effektiver ist, das zu machen, oder bereits all seine Unterlagen, die es für den Konzernabschluss, HW2 und so weiter, dann letztlich verwenden, Full IFRS, ist nochmal eine zweite Frage. Es geht um die Anforderungen.
Die Schmalenbach-Gesellschaft hatte ja bei den Überlegungen vor einigen Jahren auch mal in Erwägung gezogen, Full IFRS, SMIs gab es damals noch nicht, für im Jahresabschluss anwendbar zu erklären, das aber zu flankieren dann durch einen Solvenztest, was die Ausschüttungsbemessungsfunktion anbelangt. Ist so etwas dann auch noch in der Diskussion?
Nein, das haben wir nicht groß diskutiert. Dass diese Frage kommt, ist ganz klar. Das muss natürlich auch einfach aus dem gesellschaftsrechtlichen Rahmen heraus dann irgendwo ergänzt werden. Oder das ist damit verknüpft. Hier ging es nur mal um, ich darf sagen, mal eine Art Brainstorming ist zu wenig, sondern durchdenken, was könnte man tatsächlich auf europäischer Ebene machen, um auch eine Harmonisierung zu erreichen. Aber nicht jetzt ausgearbeitet in alle Themen und was muss noch dazu kommen, dass man das gesellschaftsrechtlich machen kann.
Die Full IFRS ist vorgesehen, das auch noch als Wahlrecht für nicht börsennotierte Unternehmen zuzulassen?
Also ich habe diese Matrix nicht mehr vor Augen ganz genau. Ich glaube, jetzt bin ich mal ganz vorsichtig, das sollte nach oben offen sein. Wer das Höhere irgendwie freiwillig dann nochmal anwendet, das sehe ich jetzt eigentlich kein Thema. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir das im Einzelnen jetzt nochmal angedacht haben, weil normalerweise hört man immer die andere Reaktion. Das Einfachere möchte man haben und nicht, ich möchte auch das andere haben. Aber ich verstehe den Punkt, für jemanden, der den so anwendet, möchte den dann vielleicht weiterführen. Das sollte eigentlich kein Thema sein.
Kann ich vielleicht nochmal auf den Punkt von Herrn Breker zurückkommen, Frage Solvenztest. Hört man im Moment in der Diskussion aus den Ländern, die SMI, IFRS übernehmen oder zulassen wollen, eine Diskussion in diese Richtung? Lebt da diese Solvenztest-Diskussion wieder auf? Weiß jemand was darüber?
Keine, haben wir nicht diskutiert.
Okay. Ich habe mal mit englischen Kollegen gesprochen. Für die scheint in dem Zusammenhang das Thema Ausschüttungsbemessung überhaupt kein Problem zu sein. Also wahrscheinlich ohne
Solvenztest. Ja. Die schütten ja teilweise heute schon anders aus. Das Thema wird von verschiedenen Seiten
strapaziert. Herr Pape, das, was Sie im Moment vortragen, in welcher Form wird das öffentlich zugänglich sein?
Über den Ergebnisbericht und dann in der Stellungnahme, das ist im Grunde der Startpunkt so ungefähr der Diskussion gewesen zu diesem Konsultationspapier. Und dann natürlich dieses Papier oder die Stellungnahme dazu vom DSA verabschiedet ist. Ja.
Vielleicht mal eine organisatorische Frage. Wir hatten ja mal in der Zusammenarbeit, zwischen Rat und Rick gesagt, dass es sicherlich Dinge gibt, wo der Rat ganz klar im Lead ist. Das ist so ein Thema. Wo aber, wenn das Rick sagt, vielleicht haben wir ja auch ein paar Punkte, die wir dem Rat mitteilen können, der Rat dann mit berücksichtigen könnte bei seiner Entscheidung. Ist das hier ein Thema?
Ich hoffe, jetzt mal das sehe ich ja so. Deswegen trage ich ja diese Dinge hier auch vor, um mal so die Denkwelt, auch für die Öffentlichkeit, die Denkwelt des DSR, um genauso wie Guido Flatt sagt, gegebenenfalls Input vom Recken.
Ja, wir haben ja im Frühjahr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine gemeinsame Sitzung, Vielleicht kann man in dem Kontext das nochmal in der großen Runde andiskutieren.
Das wäre auch mein Vorschlag. Das ist ja nochmal ein Diskussionspunkt auch. Diese gemeinsame Sitzung, im nächsten März-Sitzung ist das, dass man das dann nochmal anspricht, wenn das fürs RIG oder die Mitglieder des RIG, es geht nicht unbedingt um das RIG als solche, sondern die Mitglieder des RIGs, wenn sie Interesse daran haben, da Input zu geben.
Ja, ich könnte ein Beispiel für möglichen Input geben. Der Hintergrund meiner Frage war, dass bestimmte Unternehmen, unter anderem unseres, eine kräftige Lücke sehen in zwischen den Full IFRS und den IFRS for SMEs. Eine Lücke, die eben größere nicht börsennotierte Unternehmen betrifft. Diese Lücke, die wird durchaus auch von ISB-Boardmitgliedern so gesehen. Ich hatte die Frage auf dem Young IFRS-Kongress an den Jan Engström gestellt, was sollte denn, nach welchem Standard sollte ein größeres, nicht börsennotiertes Unternehmen bilanzieren? Da sagte er, nach Full IFRS. Und also solche Dinge muss man einfach eben auch mal diskutieren. Wenn man so ein Modell macht, kann es wirklich sein, wenn so ein Modell hart ausprägen würde, Full IFRS, nur noch für börsennotierte und nur noch ausgerichtet auf börsennotierte Unternehmen, dann kann es eben sein, dass es hier zu Problemen kommt.
Aber wie ich schon sagte dazu, Herr Reuter, ich glaube, nochmal nach meiner Erinnerung haben wir das jetzt nicht speziell diskutiert, aber in dem Sinne ein Upgrade, ja, wenn das jemand freiwillig macht, dann muss das eigentlich natürlich dann auch exempting sein. Ja.
Ja, es ist eine Frage der Freiwilligkeit. Ich meine, wir haben einen ähnlichen Mechanismus bei uns mit dem Publizitätsgesetz, wo auch Unternehmen, die eigentlich nicht in eine bestimmte Kategorie fallen, aufgrund von bestimmten Kriterien denn doch mehr machen müssen.
Ja, die haben aber jetzt nicht nochmal versucht, anders einzusortieren.
Ja, es ist aber nicht nur eine Frage der Menge, sondern auch der Entwicklung. Wenn die Full IFRS wirklich nur noch ausgerichtet werden auf börsennotierte Unternehmen, und der Trend ist ja da, das ist ja eins der Probleme, die wir ja durchaus auch in Einzelfällen, Einzelregelungen haben, dann kann es sein, dass diese Freiwilligkeit faktisch herausgenommen wird. Und dann steht man da und kann weder die Full IFRS anwenden, weil es dort dann, ich sag mal, Probleme beispielsweise mit dem Eigenkapital gibt, noch die IFRS für SMEs, weil die für Unternehmen mit 50 Mitarbeitern ausgerichtet und definiert sind.
Ja, das erkenne ich schon, aber das ist auch schwierig, irgendwie jetzt zwischendrin nochmal einen anderen Set zu machen, für die, die irgendwo da drin sind, nach den Abgrenzungskriterien. Für mich ist die Frage, wie sich die SMEs, also ich meine immer der Standard IFRS für SMEs, wie der sich durchsetzt und wie die Akzeptanz ist. Ja? Ich glaube, für ein Unternehmen, für das IRIG ist das sicherlich, wenn sich das sagt, das ist wirklich was für die Kleinen, wie Sie es eben so schön gesagt haben, im Blickwinkel waren die 50er mit 50 Mitarbeitern, dann gibt es da vielleicht Akzeptanzprobleme, dass man sagt, dann brauche ich eigentlich doch Full IFRS. Ne? Aber das würde ich jetzt mal nicht so unbedingt gleich jetzt schon irgendwo festschreiben, dass das so ist.
Ich finde die Diskussion extrem spannend. Ich finde auch die Matrix, die sich ergibt, extrem spannend. Die Frage, die ich nichtsdestotrotz habe, ist, gab es die Gelegenheit, das mit Herrn Ernst schon mal vorzudiskutieren? Ich hatte bisher immer den Eindruck, dass das BMJ eine Öffnung Richtung auch SME, gar nicht zu sprechen von Full IFRS für den Einzelabschluss, doch sehr kritisch gegenübersteht.
Also das ist nach meinen Kenntnissen zumindest nicht in der Sitzung nicht vordiskutiert oder so, wie Sie das sagen. Das wird sicherlich zum gegebenen Zeitpunkt kurz angesprochen werden. Aber das ist jetzt mal das Modell, und ich habe vorhin auch bewusst gesagt, das ist ein Modell, was jetzt in der Sitzung mal entwickelt wurde. Und da gibt es sicherlich noch Nachdenkbedarf dazu zu einem Ding. Zum Beispiel fand ich sehr interessant, da will ich mir notieren, oder erklären wir uns mal bitte das Upgrade, was ich jetzt mal so flapsig als Upgrade-Möglichkeit nenne, ja, wie das so ist.
Aber vielleicht dazu direkt, dass man könnte das ja auch, also nicht im Detail inhaltlich, aber von der Struktur als kleine Gegenposition zum BillMock empfinden, wobei es ja eigentlich mehr eine Ergänzung ist. Und es gibt ja auch Stimmen, die sagen, wenn es dieses SMI-Papier schon vor 3 Jahren gegeben hätte, wer weiß, ob es dann das BMOK gegeben hätte. Aber das ist eine ganz andere
Gut, diese Diskussion geht dann sicher auch immer etwas in das Politische hinein. Die Grundfrage ist trotz alledem die Harmonisierung. Ja, will man das, soll man das? Ich glaube, da gibt es weiterhin positive Aspekte auch in diesem Bereich. Und das hat schon was für sich, weil irgendwo das ja auch die Frage, Stellung ergibt sich ansonsten wirklich die Weiterentwicklung der Richtlinie. Ja, das ist doch dann eigentlich genauso der Punkt, weil das kann man nicht ewig dann so lassen.
Aus der Diskussion in Brüssel, insbesondere mit den englischen Kollegen, hört man ja, dass die große Skepsis haben, ob ein zweites Endorsement-Verfahren tatsächlich durchsetzbar sein wird, auch im parlamentarischen Raum in Brüssel, sodass die Engländer einen anderen Ansatz verfolgen. Die analysieren die 4. Richtlinie, 7. Richtlinie und den SMI-Standard auf mögliche Unterschiede, haben bislang, glaube ich, allenfalls 2 oder 3 kleinere Punkte gefunden und werden, wie es vorhin schon anklang, schlicht und einfach sagen, wir machen das jetzt so auf nationaler Ebene. Ich teile die Skepsis, dass ein neuerlicher Endorsement-Prozess in absehbarer Zeit realisierbar sein dürfte. Frage wäre also, muss man nicht so einen Plan B, wenn man sich in Deutschland mit dieser Thematik ernsthaft beschäftigen will, nicht auch in Erwägung ziehen?
Meine Aufgabe war, über die DSR-Sitzung zu berichten. Norbert. So, wenn keine weiteren Fragen dazu sind, habe ich mir schon gedacht, dass das immer eine spannende Sache ist. Das nächste ist, war die Diskussion über Financial Liabilities. Da hat der Project Manager uns einen aktuellen Stand der Diskussion gegeben. Wie Sie ja wissen, bei IFRS 9 sind die Liabilities ausgeklammert worden. Das ist jetzt nun mal so. Es kommt aber die Frage, wie wird das geregelt? Und es gibt da noch nichts Offizielles, aber der Project Manager hat dann mal 4 Ansätze dem DSR kurz vorgestellt. Wir haben da auch noch keine Meinung in diesem Sinne entwickelt. Ich gebe sie mal ganz kurz weiter. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt Sinn macht, Entschuldigung, wenn ich so das sage, für eine große Diskussion. Weil ich finde, man muss dann das Paper vom IASB auch haben und die Erläuterung und was endgültig ist. Letztlich geht es aber um die Fair Value Bewertung. Ansatz 1, Fair Value Bewertung mit getrenntem Ausweis der Fair Value Änderung, die aus Änderung des eigenen Kreditrisikos resultieren im OCI. Ein Ansatz, ja. Ich meine, eigenes Kreditrisiko ist immer so ein Thema. So, das also rausnehmen. Frage ist natürlich, wie rechne ich das dann heraus? Was mache ich damit? Ja? Aber OCI, so ein bisschen, sage ich jetzt, alles, was nicht so ganz recht kommt, wird dann OCI reingetan. Oder wo es ein Problem gibt. Der zweite Ansatz wäre die Bewertung mit einem angepassten Fair Value oder besser gesagt einem Frozen Credit Spread Measurement. Methode, Frozen Credit Spread Measurement, das heißt, der, den ich zu Beginn habe, der steht ja praktisch fest, den kann ich auch eigentlich objektiviert festhalten und der bleibt dann gleich. Auch nicht so ganz einfach, aber in diesem Fall wären die Änderungen des eigenen Kreditrisikos ausgeschlossen. Und die Folgebewertung spiegelt somit die Veränderung aller anderen Marktrisiken wider. Nochmal, meine Aufgabe ist, Ihr Input an den DSR. Ich unterhalte mich immer gerne über Own Credit Risk. Aber ich glaube, da haben wir nicht die Zeit dafür. Der dritte Ansatz ist Bifurcation oder bilanzielle Trennung. Das heißt, die finanziellen Verbindlichkeiten werden in ihrer Komponenten aufgespalten und die Klassifizierung und Bewertung wird dann für jede Komponente getrennt vorgenommen. Dazu gibt es jetzt wieder 2 Unteransätze. Das eine ist wie praktisch heute, der heutige IAS 39. Das heißt, die fortgeführten Anschaffungskosten bleiben die Standardmethode und eingebettete Derivate etc. kennen Sie alles, werden dann abgespalten. und dann bewertet. Und der andere Unteransatz ist dann die bilanzielle Trennung nach dem Klassifizierungsansatz vom IFRS 9, der ja etwas anders ist, ja, Geschäftsmodell etc. Und je nachdem, wie die erfüllt sind die Kriterien, dann wird abgetrennt. Und der Ansatz 4 ist, zusätzliche Darstellung des Fair Value von sofort geführten Anschaffungskosten bilanzierten Finanzverbindlichkeiten in Klammern. Okay, ob das jetzt in Klammern sein muss, ist vielleicht eine andere Geschichte, aber danach geht es auch nach IFRS 9, nach dem Businessmodell. Und der erste Fall ist, wenn das Businessmodell und alles erfüllt wird, dann bleibt es ja bei fortgeführten Anschaffungskosten. Wenn es aber nicht die Bedingungen vollständig führt, dann Fair Value mit getrenntem Fair Value-Ausweis im OCI. Und wenn 4.2a nicht erfüllt, dann Fair Value aber mit zusätzlichen Erläuterungen. Also das ist höchst kompliziert, würde ich sagen. Ich kann es nicht so unbedingt als Verbesserung ansehen. Auf jeden Fall, das nur mal so kurz als so als Geschmacksanregung, da kommt einiges, aber an das Thema Financial Liabilities muss der Board halt dran. Es gibt aber, wie gesagt, auch beim ISB lassen jetzt noch keine Mehrheiten für irgendeinen dieser Ansätze, ja. Aber das wird noch ein Thema. In ähnlicher Richtung, Hedge Accounting wurde der DSR informiert, da aber auch dann noch keine weitere Info da vorliegt, ging es mehr darum, die Vorgehensweise mal zu besprechen, zeitlich, wenn das alles vom IASB so bleibt, das soll im der Exposure Draft, habe ich mir aufgeschrieben, wenn es dabei bleibt, im März 2010 kommen. Und ein Thema ist auch, haben Sie wahrscheinlich aber auch gelesen, dass der FASB wohl, wenn er plangemäß das herausbringt, im Februar sein Gesamtprojekt herausbringt. Und da wird sich der DSR das auch ansehen, weil der Vergleich dann auch vor dem Hintergrund Konvergenz, was dann später aus der Zusammenführung der drei Phasen beim ISB gibt, dass man versteht und weiß, was der FSB dann auch macht. Ja. Aber mehr ist eigentlich noch nicht gesagt worden, dass die Arbeitsgruppe Finanzinstrumente wieder eingesetzt werden soll, beziehungsweise wieder nach dem Wunsch des DSR wieder arbeiten soll und auch versuchen soll, was natürlich sehr einfach gesagt ist oder geschrieben ist, ein möglichst wenig komplexes Hedging-Modell irgendwie zu schaffen, beziehungsweise Denkansätze zumindest. Das ist nicht so einfach. Dann weiterhin, Financial Statement Presentation war ein Thema. Wurde der DSR über den aktuellen Stand beim IASB informiert. Es geht stark um die Darstellung halt eben letztlich im Comprehensive Income und dann natürlich auch Other Comprehensive Income. Was soll da rein? Und das ist eine starke Kritik des DSR dran, dass die Abgrenzungskriterien eigentlich immer noch nicht klargelegt sind, was eigentlich in PL gehört und damit mit dem Reizwort, der Reizsumme Net Income und was ins OCI rein soll. Auf jeden Fall, der DSR ist weit in der Meinung, dass Net Income in diesem Sinne der Ergebnisbestandteile wesentliches Thema ist, aber wie gesagt, um OCI als solche zu sehen, muss erstmal ein klares Konzept sein. Es ist wirklich nicht so richtig feststellbar oder wie ich vorhin mal sehr flapsig gesagt habe, wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann kommt der jeweilige Posten ins OCI. So.
Ja, und ganz kurz dazu nochmal. Das ist ja so, dass das Board aus seinem Financial Statement Presentation Project diesen Teilaspekt nochmal herausgezogen hat und gesagt hat, den wollen wir zuerst behandeln. Man kann natürlich so ein bisschen den Eindruck gewinnen, wir packen alles ins OCI, damit beruhigen wir die Constituents, weil sie sagen, naja, im OCI, da guckt schon keiner rein, aber gleichzeitig wird natürlich die Zusammenfassung der, ich sag mal, der alten G&V mit diesen Änderungen, die direkt ins Eigenkapital laufen, so betrieben, dass man sagt, am Ende ist doch gar kein Unterschied mehr da. Also das ist natürlich eine interessante Entwicklung. Und zweiter Punkt noch, ich weiß, ist auch über die anderen Themen des Financial Statement Presentation Projects.
Ich sag, was du meinst. Also ich, vielleicht darf ich mal kurz abschließen, was wir im DSR kurz dargestellt haben oder auch Meinung. Der DSR sieht es als schon kritisch an oder spricht sich grundsätzlich gegen die Darstellung in der einzigen Gesamtergebnisrechnung aus und der damit verbundenen Abschaffung des Wahlrechts, dass man es in zwei Teilen praktisch darstellt und das auch mit der Begründung wieder, dass die Abgrenzungskriterien eigentlich nicht klar sind, was nun soll. Interessant ist, es kam insbesondere von einem Mitglied, der da mehr mit zu tun hat, dass diese Frage jetzt mit fortschreitender Durchsetzung von XBRL eigentlich diese ganze Presentation ist hier irgendwo eigentlich zu relativieren ist, weil jeder kann sich das zusammenstellen, wie er will. Dem steht vielleicht gegenüber, das ist auch meine Meinung, dass vielleicht viele Analysten gar nicht so das Interesse haben, das alles selbstständig machen zu müssen oder Masken, sondern ganz gerne in dem alten Format, wie es gewohnt sind. Aber das ist jetzt erstens eine persönliche Meinung, zweitens wird man sehen, das dauert sich eine gewisse Zeit, aber ich glaube, dann werden die sich auch ihre eigenen Masken irgendwie dann anlegen und das dann so durchlaufen lassen. Ne? So, fernerhin bemerkte DSR auch noch kritisch die Tendenz des ISB, dass immer mehr Informationen on the face, sprich in der Bilanz oder in der G&V oder as a comprehensive income dargestellt werden sollen. Für mich wirklich unverständlich, ob die Damen und Herren in Ken Street nicht mal geguckt haben, dass eigentlich Papier auch eine bestimmte Anzahl von Informationen geht oder man macht es jetzt so klein oder über mehrere Seiten. Ich meine, es wird wirklich allein aus diesem wirklich einfachen Punkt der Übersichtlichkeit, ja, aber es soll reingepackt werden, wo immer dann das ist. Dann wesentlicher Punkt waren wir aber schon mal, hat der DSR schon mal gesagt und hat da seine Meinung nicht geändert, dass er sich gegen die Pflichtanwendung der direkten Methode beim Cashflow Statement wendet. Die Vorteile werden weiterhin nicht ausreichend begründet, warum und wieso. Und es wurde jetzt ein Vorschlag gemacht, auch so ein bisschen vom ISB, okay, indirekte Methode ja, aber dann zahlreiche, bin ich jetzt nicht ganz sicher, zahlreiche oder alle anderen Informationen, die man zusätzlich über die direkte Methode bekommt, die müssten dann ergänzend berichtet werden. Also zum Beispiel wesentliche Punkte sind ja, dass man die Receipts vom Customer direkt, also die Cash Receipts sieht, und das muss geliefert werden. Das macht die Sache natürlich auch nicht einfacher. Die Frage ist weiterhin, wie hilft das bei der Prognosefähigkeit wirklich aus? Und von daher steht der DSR da auch etwas ablehnend gegenüber. Fragen noch dazu? Ich finde nur eins interessant, zumindest so wie ich das mitbekomme. Vor 3 oder 4 Jahren, da lief das Projekt unter Performance Reporting. Und alles hat aufgeschrien. Aber irgendwie so nach einer gewissen Gewöhnungszeit kommt das wieder, habe ich es gefühlt. Und jetzt irgendwie der Aufschrei fehlt so. Irgendwie hat man das schon, finde ich, also meine persönliche Empfindung. Da wird man sehen.
Nur eine Frage zu der Diskussion mit dem Comprehensive Income. Da ist ja auch beabsichtigt, dass man die Funktionskosten nochmal innerhalb jeder Funktionskostenart nach den Gesamtkosten aufschlüsselt, was ja eine unheimliche Menge an Daten
gibt
und auch irgendwo die Diskussion, was ist dann primär und sekundär und Umlage und so weiter, alles heraufbeschwört. Ja. Ist das bei Ihnen
aber
angesprochen
worden? Das haben wir jetzt aber noch nicht so im Einzelpunkt. Wie gesagt, das ist auch schon im Vorgriff, das kommt. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, war schon jetzt eine, nach dem letzten Stand der Dinge, eine Bevorzugung des Umsatzkostenverfahrens gegeben. Ne? Während vorher war ja Gleichstellung und jetzt geht es andersrum. Und dafür kommen dann zusätzlich die Informationen vom Gesamtkostenverfahren rein. Ne? Also das ist immer ein guter Weg, in Anführungsstrichen, das eine und das andere auch.
Take both.
Gut, dann ganz kurz zu Ihrer Information, das ist aber auch nur mehr auf die Zukunft gerichtet, der DSR und der ASB, also der englische Standard Setter, haben ja ein gemeinsames Projekt aufgesetzt über Income Tax, um wirklich ein neues Modell, zutreffendes Modell zu entwickeln, unter Berücksichtigung sicherlich des Frameworks, des ESC-Frameworks oder IFRS-C-Frameworks. Da wurden wir auch nur im Grunde mal informiert, und das kommt sicherlich im Laufe der nächsten Zeit, Zeitplan etc. Und ob es jetzt Diskussionspapier oder Positionspapier, das ist auch noch nicht so ganz klar, das sind etwas Feinheiten. Aber das ist im Rahmen der Zusammenarbeit oder engeren Zusammenarbeit der größeren National Standard Setters in der EU und ASB und insbesondere ASB und DSC wollen da enger zusammenarbeiten. Das ist eigentlich das erste konkrete Projekt, was ja ganz gut eigentlich passt, nachdem ja der ID zu Income Taxes vom ASB zurückgezogen wurde. Postponed, zurückgezogen.
Das ist der Staff Member mit einer Revised Version kommen möge, nochmal zum nächsten Sitzung. Also insofern, ich habe es nicht wahrgenommen.
Ich habe jetzt auch nicht den Zeitplan, aber
Dass Anne McGeekin eben mit einem veränderten Papier in einem sogenannten Limited Scope Paper zurückkommen würde.
Ja. Müsste ich nochmal nachgeben, wann das kommt. Aber auf jeden Fall, der ganze Zeitraum ist nach hinten geschoben worden. Aber
in dem Zusammenhang wird es Arbeitsgruppen geben, die nachher die beiden Boards, also ASB und der DRS, unterstützen dabei? Oder
es gibt bereits eine Arbeitsgruppe, die gemeinsam von ASB-Mitgliedern, sind aber auch von anderen teilweise drin, sind also andere sehr interessiert, sind auch Observer drin. Ich habe jetzt eine relativ große Zahl. Das ist jetzt nicht vor mir, aber in diesem Sinne verantwortlich zeichnen DSC und ASB. Aber man hat auch von den anderen Kleinen, die Interesse hatten, Observer, die dann dabei sitzen und mitentwickeln. Ja. Aber es wäre zu früh. Wir wissen auch nicht, es ist nicht vorgestellt worden, jetzt genau in welche Richtung das geht, welche Alternativen es das vorstellen, sondern ging mehr über Zeitplan. So, das war eigentlich das Wesentlichste. Sonst, ich gucke nochmal das vom Dezember, aber da war ein großer Teil nochmal Trace 5 dazu, auf das will ich nicht mehr eingehen. Im Dezember hatten wir angefangen mit dem neuen ID, so ganz neu ist er nicht mehr, Amortized Cost and Impairment, durchzusprechen, aber auch erstmal so ansatzweise. Das soll ja ein Expected Loss Model dann werden und weiß nicht, inwieweit Sie sich damit beschäftigt haben. Alle sagen eigentlich, dem Grunde nach konzeptionell eigentlich okay, richtig, aber sehr, sehr komplex. Und das muss man natürlich auch miteinander abwägen. Aber in die Einzelheiten ist der DSR auch noch nicht hineingegangen. Das waren Kleinigkeiten. Gut, IFRS 9 ist jetzt erstmal so gelaufen. Das wäre es von meiner Seite. Ich glaube, ich habe hoffentlich die wichtigsten Dinge mal so.
Eine Frage, Stichwort Lagebericht, da ist jetzt im E3S 5 ist es, glaube ich, so eine Umsetzung Billmock im Groben. Der etwas größere Wurf, gibt es da schon konkretere inhaltliche zeitliche Vorstellungen?
Also inhaltliche zeitliche Vorstellungen.
Schrägstrich.
Zeitliche bin ich jetzt überfragt. Das soll zumindest in diesem Jahr angefangen werden. aber ich glaube, das ist wirklich noch ganz weit. Aber ich weiß, das wurde immer aus den Rixeln angesprochen, dass da Interesse an Beteiligung und auch via Input, in welche Richtung das reingeht, aber da ist jetzt inhaltlich noch nicht so im Einzelnen diskutiert worden. Was auch kommen muss, wir haben im Januar auch kurz über die Planung und Aufgabenbereiche und so weiter, was ist machbar, muss der DSR auch Prioritäten setzen, auch Themen, da ist ein wichtiges Thema auch Konsolidierung. Ja, ist aber auch noch jetzt nicht, während Projektpläne entwickeln nach meinem Kenntnisstand, aber auch noch dem DSR noch nicht so.
Ja, aber eine reine Interessenfrage.
Aber ich glaube, das ist schon angekommen. Also bei dem sogenannten, wie Sie sagen, großen Wurf, dass da das RIG informiert wird, in die Richtung geht. So, weitere Fragen noch? Sonst, dann darf ich mich bedanken.
Ja. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir haben fast eine Punktlandung hingelegt, 12.20 Uhr. Wir machen jetzt eine Pause bis 13 Uhr. Und dann geht es weiter in der Agenda mit Agenda Punkt 4, RIG 3, Steuerklauseln.